Skytail. Online-Akademie für IT-Sicherheit.
Der Skytail-Podcast.
Herzlich willkommen zu unserem 30. Skytail-Podcast. 30, bei Hochzeitstagen wäre das die Perlenhochzeit. Da sind wir ja schon etwas stolz auf unser kleines Jubiläum. Und bedanken uns bei der Gelegenheit natürlich auch bei unseren vielen Stammhörern, die uns schon so lange die Treue halten. Unsere Themen heute: natürlich werfen wir wieder einen Blick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und seine Auswirkungen auf die IT-Sicherheit. Außerdem sprechen wir unter anderem über unsichere Router, Fahrrad-Fake-Shops, die Zunahme mobiler Malware, Großangriffe auf Samsung, Nvidia und Microsoft und die Verstrickungen der Ransomware-Gruppe Conti mit russischen Behörden. Bei mir ist wie immer der IT-Sicherheitsexperte und Leiter der Skytail Online-Akademie für IT-Sicherheit, Max Ziegler. Hallo Max.
Hallo Matthias.
Max, leider ist es ja so, dass bei allen großen Katastrophen schnell auch die Internetkriminellen aus ihren Löchern kommen und ihre Maschen an die aktuelle Lage anpassen. So auch jetzt beim Krieg in der Ukraine.
Krieg in der Ukraine und die IT-Sicherheit.
Ja, das BSI und die Polizei warnen mittlerweile auch wieder vor betrügerischen E-Mails im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Also zum Beispiel gibt es da falsche Schreiben von Sparkassen und Banken, die dann testen müssten, ob sich die Kunden an die EU-Sanktionen halten. Die wollen dann noch gleichzeitig eine Verifizierung der Kundendaten durchführen. Und dieser Link führt natürlich auf falsche oder ja, manipulierte Websites. Die geben sich dann unter anderem auch noch eine andere Masche als Kryptohandelsplattform Bitcoin.de aus und warnen vor der Deaktivierung des Kontos infolge der Sanktionen gegen Russland. Und auch hier geht es darum, die Daten dann nochmal zu verifizieren. Sind sie denn wirklich auch irgendwie, haben sie irgendwas mit Russland zu tun oder ähnliches? Greifen die Sanktionen bei ihnen denn? Und noch eine weitere Masche ist, dass Betrüger Geld sammeln, angeblich im Namen von Hilfsorganisationen oder der ukrainischen Regierung. Der gute alte nigerianische Prinz, den gibt es auch immer noch, also der ist jetzt ein ukrainischer Geschäftsmann, der bittet seine Millionen für ihn zu parken. Ja, was gibt's noch? Falsche E-Mails im Namen von Medien wie Die Zeit oder ZDF mit der Nachricht, Elon Musk oder Friedrich Merz wollen ihr Vermögen als Bitcoin übertragen. Ja, Friedrich Merz, der bekannte Multimilliardär. Der Empfänger soll dann einfach ein Konto eröffnen, inklusive Bankdaten und Persokopie dann alles an ihn schicken. Und ja, so kann man dann eben einen Identitätsdiebstahl vorbereiten oder eben Zugriff auf so ein Konto bekommen. Und es ist einiges unterwegs und man sieht mal wieder, alle springen auf den neuesten Zug und auf die neuesten Ideen und Gegebenheiten wirklich auch auf.
Und was kann ich dagegen machen? Also wie stelle ich fest, ob das jetzt ein Phishing-Versuch bzw. E-Mail-Scam ist?
Ja gut, das sind die üblichen Wege. Also bei so einer Story, wie jetzt gerade benannt, grundsätzlich erstmal hellhörig werden. Hey, das kommt mir schon irgendwie bekannt vor oder kommt mir auch ein bisschen spanisch vor. Und dann als nächstes Absender checken natürlich. Meist sieht man schon, dass es eben nicht die Originaldomain ist, von der es wirklich kommt, ne? Wie beispielsweise sparkasse.de. Jetzt mal abgesehen davon, dass die Sparkasse eigentlich selbst auch immer sagt, wir schicken keine E-Mails. Links checken, da sieht man das auch relativ schnell, dass es nicht die Originaldomäne ist. Im Zweifelsfall anrufen oder per E-Mail nachfragen, aber eben über die altbekannte Nummer, die man vielleicht auch über die Webseite nochmal erfragt oder die man selber schon im Telefonbuch hat, aber eben nicht über die Nummern, die in der E-Mail stehen natürlich.
Aber nicht nur Privatpersonen, auch Unternehmen werden ja aktuell mit dem Ukraine-Thema konfrontiert, ne?
Ja, es gibt auch einige Mails, die fragen angeblich Backup-Pläne angesichts des Ukraine-Krieges ab. Also die haben einen Anhang hinten dran, REC Supplier Survey, und versuchen dann Agent Tesla zu installieren oder nachzuladen über einen Discord-Link. Das ist so eine Malware as a Service Remote Access Trojaner, also ein MAAS RAT, und mit dem Ziel, Daten abzugreifen.
Und das sind jetzt nur einige Beispiele. Die Cyberkriminellen sind da immer sehr einfallsreich und kommen ständig mit neuen angepassten Maschen. Deshalb äußerste Vorsicht bei unbekannten Absendern, vor allem wenn die mit dem Ukraine-Thema kommen. Das BSI warnt aber im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg nicht nur vor Phishing-Mails, sondern auch vor der Virenschutzsoftware von Kaspersky. Warum das denn, Max?
Ja, Kaspersky ist ein russischer Hersteller. Und ja, das BSI warnt eben davor, dass möglicherweise ein IT-Angriff gegen die ganze EU gestartet werden könnte. Entweder vom Hersteller selbst initiiert oder wenn dieser wirklich von den russischen Behörden gezwungen oder infiltriert würde.
Ja.
Und das BSI empfiehlt eben, auf andere Antivirus-Software auszuweichen. Kaspersky dementiert das Ganze natürlich. Ne? Man sei ein internationales, unabhängiges Privatunternehmen ohne jegliche Verbindungen zur russischen Regierung und so weiter.
Was meinst du? Was würdest du empfehlen?
Ja, das ist schwierig einzuschätzen. Also ich meine, ich kenne auch einige Entwickler in der Organisation und das sind auch integre Leute, die auch vielleicht teilweise privat sogar gegen den Krieg sind. Aber naja, Kaspersky ist nun mal ein russisches Unternehmen und ist in Russland fest verwurzelt. Die Mitarbeiter haben dort auch Angehörige und sind dann möglicherweise auch sogar erpressbar. Ich meine, wir haben ja schon letztes Mal darüber gesprochen, dass die Gefahr von russischen Cyberattacken auf die EU sehr groß ist und das wäre eben ein mögliches Einfallstor.
Ja.
Also im Zweifelsfall sollte man das Ganze doch lieber deinstallieren und durch andere Lösungen ersetzen. Also privat kann man beispielsweise den Windows Defender ganz gut nutzen. Der ist ja inzwischen auch sehr durchaus zuverlässig und im Unternehmensumfeld gibt es so oder so eine ganze Menge an guten Alternativen.
Nun ist bei dieser Geschichte aber dann schon verwunderlich, dass das BSI mit dieser Warnung erst rund 3 Wochen nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine ankam, ne?
Ja, da gab es auch eine ganze Menge Kritik dazu. Das BSI hätte tatsächlich wesentlich schneller reagieren müssen. Da kann man jetzt nicht erst 3 Wochen abwarten und beraten. Bis dahin kann es natürlich schon zu spät sein. Ne? Theoretisch könnte man jetzt auch schon irgendwo was verwurzelt haben in den Unternehmen, die Kaspersky einsetzen und einfach schlummern lassen. Ne? Also das ist schon ein ziemliches Armutszeugnis für den, ja, wie es so schön heißt, Grundpfeiler der deutschen IT-Sicherheit.
Ja.
Eine Alarmanlage überlegt ja jetzt auch nicht erst 2 Tage, ob sie jetzt Alarm schlagen soll oder eben auch nicht.
Schönes Beispiel. Dazu passt die Meldung, dass das finnische Unternehmen F-Secure kürzlich verkündet hat, dass Unternehmen und öffentliche Einrichtungen in Deutschland gegen einen Cyberangriff schlechter gerüstet seien als die Ukraine.
Ja, das war insbesondere der F-Secure-Chef Mikko Hyppönen. Der vertritt die Ansicht, dass die Sicherheitsfachleute in Deutschland, aber eben auch in Skandinavien und weiteren Ländern bisher nur theoretische Angriffe abwehren mussten.
Mhm.
Die Ukraine dagegen hatte es immer wieder wirklich auch mit echten Angriffen zu tun und haben so einfach viel mehr Erfahrung. Also je technisch fortgeschrittener eine Nation sei, sagte er eben, desto leichter könne man sie mit Online-Angriffen in die Knie zwingen. Klaro, Deutschland ist da ein Paradebeispiel, wobei ich mir da mit technischem Fortschritt oder mit der Digitalisierung jetzt auch nicht so sicher bin. Aber gut, man muss schon sagen, vieles ist bei uns online und miteinander verbunden. Viele Fabriken, jedes Atomkraftwerk, die haben auch nochmal ihre eigenen Sicherheitsmaßnahmen, aber es gibt zumindest auch irgendwo eine gewisse Verbindung.
Hm.
Jetzt ist es auch tatsächlich nicht ganz so leicht, kritische Infrastrukturen dann eben nachträglich zu sichern. Es kostet dann viel Geld, ist zum Teil auch in Privatbesitz, da kann man keine Vorschriften so einfach machen. Und es kommt noch dazu, es gibt derzeit auch kaum Fachpersonal auf dem Markt.
Ja, vielleicht rufen die bei dir an und fragen dich mal, ob du mir mithelfen möchtest. Das wäre doch was.
Ja.
Da rächen sich ja die Sünden der Vergangenheit, diese es hätte noch immer Jute-Jang-Mentalität, wobei sich ja immerhin die bekannten russischen Cybergangs wie Lockbit vom Krieg distanziert haben und erklärt haben, ihnen gehe es bei ihren Angriffen nur ums Geld und die machen da bei den russischen Sachen nicht mit.
Ja klar, aber nicht unbedingt, weil sie jetzt gegen den Krieg sind oder weil es besonders gute Menschen sind, sondern eigentlich eher, weil es die Gefahr gibt, dass die von ihnen erpressten Unternehmen dann einfach nicht bezahlen. Also die haben ja zum Teil auch Cyberversicherungen und die müssen nämlich nicht zahlen, wenn der Schaden auf höhere Gewalt, wie zum Beispiel einen Krieg, zurückzuführen ist. Und die Versicherung würde dann einfach sagen, dass die Kriminellen wie Lockbit ein Teil dieser Kriegsmaschinerie sind und sich so aus der Affäre ziehen. Und wenn die Unternehmen das Geld nicht wiederbekommen, werden die auch einfach nicht bezahlen. Und deshalb diese ganz, ganz deutliche Distanzierung davon.
Sich aber jetzt nicht darauf verlassen sollte, dass sämtliche russischen Ransomware-Gangs nur nicht im Krieg mitmischen, dazu sind ihre Verbindungen zu den russischen Behörden zuweilen doch ein bisschen eng, ne?
Ja, zum Beispiel die Conti-Ransomware-Gruppe unterhält wohl recht enge Beziehungen da. Das geht aus internen Chats von Conti hervor, die Ende Februar von einem Sicherheitsforscher wirklich geleakt wurden. Diese durchgesicherten Chats vermitteln den Eindruck, dass die Anführer von Conti wussten, dass sie operieren durften, so sagte dieser Sicherheitsforscher, solange die unausgesprochenen Richtlinien der russischen Regierung befolgt werden. Und es wird auch immer wieder dieser russische Geheimdienst FSB in den Protokollen und in den Chats erwähnt. Also da ist doch schon irgendwie einiges an Verbindung ersichtlich.
Ist ja auch eigentlich ein offenes Geheimnis, dass viele Attacken mit Erlaubnis des Kreml stattfinden, ja teilweise auch von dem selber organisiert werden. Aus den Chats geht auch hervor, dass Conti wie ein mittelständisches Unternehmen organisiert ist mit über 100 Angestellten, die sich dann auch über lange Arbeitszeiten beschweren in Chats, eigene Personalabteilung und eigene Budgets für die einzelnen Abteilungen, also so richtig gut organisiert wie eben ein richtiges Unternehmen. Und wenn dann mal die russischen Behörden eine Gruppe hochnehmen, wie zuletzt, wo 14 Mitglieder von Revel in Russland verhaftet worden sind, dann hat das ja meist eher politische Gründe. Die wurden der Regierung dann einfach lästig oder die gehorchten nicht mehr. Wir hatten ja in unserem letzten Podcast darüber gesprochen, im Rahmen des Cyberwars wird derzeit aber auch Russland immer wieder attackiert.
Ja, das geht von unter anderem Anonymous aus. Die haben die deutsche Niederlassung des russischen Energiekonzerns Rosneft gehackt und 20 Terabyte an Daten kopiert. Also Festplatten-Images von Mitarbeiter, Laptops und Rechnern, Festplatten-Images von einem Mail-Server, viele Archivdaten, Softwarepakete, Anleitungen, Lizenzschlüssel für Software. Aber sie haben auch die Daten von 59 Apple-Geräten aus der Ferne zerstört oder gelöscht eben mit dem Sicherheitspin 1234. Die WikiLeaks-Alternative Distributed Denial of Secrets hat insgesamt 820 Gigabyte an Daten der russischen Behörde für Telekommunikationsregulierung, also die Roskomnadzor, veröffentlicht. Diese Behörde ist für die Zensurmaßnahmen in russischen Medien sowie für Sperrungen von Diensten zuständig, die von Streamingdiensten bis E-Mail-Anbietern oder eben auch Messengern reichen. Diese Daten will man ebenfalls von Anonymous bekommen haben.
Letzten Berichten zufolge hat Anonymous ja nach eigenen Angaben auch die russische Zentralbank gehackt und droht jetzt dabei erbeutete Geheimdokumente zu veröffentlichen. Also wir sehen, hinter den Kulissen tobt ein heftiger Cyberwar. Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis der auch mal zu uns rüberschwappt. Inzwischen mischen auch belarussische Hacker mit, also die Gruppe Ghostwriter, die der belarussischen Regierung nahesteht. Die haben ihrerseits die Ukraine und Polen mit Phishing-Kampagnen angegriffen. Und auch APT28 alias Fancy Bear, eine Hackergruppe des russischen Geheimdienstes, hat sich mit Phishing-Attacken auf ein ukrainisches Medienunternehmen zurückgemeldet. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass der russische Staat inzwischen augenscheinlich damit begonnen hat, eigene Certificate Authority zu betreiben und darüber eigene TLS-Zertifikate für Webseiten auszugeben.
Gut, das können sie ja auch machen, das ist soweit gar kein Problem. Jeder kann seine eigene CA betreiben. Spannend ist eigentlich nur, wer vertraut dieser CA und wie bekommt man die in die Browser rein? Damit können jetzt die Betreiber dieser CA in Russland zum Beispiel ausländische Sicherheitszertifikate ersetzen, also falls die gesperrt werden oder ablaufen. Das ist soweit natürlich ganz praktisch auf ihrer Seite, aber was sie eben auch können, sie können ihre eigenen Bewohner oder eben alle, die diesem Zertifikat vertrauen, man-in-the-middle-mäßig belauschen, da sie dann wirklich gültige Zertifikate auch für alle anderen ausländischen Seiten erzeugen können. Das ist quasi eine Schwachstelle in dem ganzen Signaturparadigma. Ja. Es gibt keine Begrenzung, wer welche Seiten signieren darf, so in dem ersten Schritt. Und somit könnte man eben auch quasi ein Zertifikat erstellen, beispielsweise für Facebook.com und eben dann auch verschlüsselte Verbindungen überwachen. Gut, wenn es jetzt nicht schon gesperrt wäre. Potenziell kann man das Gleiche auch mit anderen Usern machen, die einfach diesem Root-Zertifikat vertrauen, also weil sie zum Beispiel irgendwie einen russischen Browser nutzen oder warum auch immer dieses Zertifikat installiert haben. Als einzig sinnvolle Gegenmaßnahme kann man jetzt auf der Anwenderseite die betreffenden CAs löschen in seinem Browser. Also einfach mal durchschauen, ob man da etwas findet. Wobei das natürlich auch jetzt schwierig ist, da sind irgendwie 100 CAs drin. Jetzt genau diejenigen zu finden, ist nicht ganz so einfach. Auf der Webserver-Seite gibt es auch eine Möglichkeit. Da kann man sich mal das Thema Certificate Pinning anschauen oder Public Key Pinning auch genannt, sodass man wirklich sagt, zu dieser Webseite gehört folgendes Zertifikat. Da kann also keiner hergehen und einfach irgendwie ein anderes installieren und dann behaupten, man selber wäre dieser Webservice-Betreiber.
Womit wir das Thema Krieg in der Ukraine dann für heute aber auch beschließen wollen, in der Hoffnung, dass dann in unserem nächsten Podcast das kein Thema mehr sein muss. But now for something completely different, wie John Cleese es bei Monty Python's Flying Circus immer so schön formulierte. Wie gesagt, stellen sich Hacker und Cyberkriminelle auf aktuelle Gegebenheiten ein, weshalb das LKA Rheinland-Pfalz aktuell vor Fahrrad-Fake-Shops warnt.
Warnung vor Fahrrad-Fake-Shops.
Ja, es ist endlich Frühling, es wird warm. Viele wollen sich ein neues Rad kaufen und Fahrräder haben schon seit Corona extrem lange Lieferzeiten, ist ja mittlerweile auch bekannt oder sind auch teilweise gar nicht mehr zu bekommen. Und deswegen schießen da gerade die Fake-Shops im Internet aus dem Boden. die vermeintlich günstig und schnell Fahrräder anbieten. Die sind professionell gestaltet mit Impressum, AGBs, Kontaktangaben, frei erfundenen Gütesiegeln und vielen weiteren Infos, also zum Beispiel fahrrad-handels.de. Die ist aber mittlerweile auch schon dicht gemacht worden. Mhm. Und das Verrückte ist also, bis zum letzten Verkaufsschritt bieten die auch verschiedene Zahlungsmethoden an, also mit Kreditkarte und allem, was man so kennt. Ganz am Ende gibt es aber dann plötzlich doch irgendwie nur noch die Vorkasse. Mhm. Also das sollte einen schon so ein bisschen hellhörig machen. Wenn man dann da bestellt, ist man häufig sein Geld für immer los, ohne jemals auch ein Fahrrad zu bekommen.
Und wenn die Seiten aber so professionell gemacht sind, wie kann ich die dann von seriösen Seiten überhaupt unterscheiden?
Naja, man kann mal versuchen, ob es darüber Bewertungen gibt über das Portal. Jetzt geben die zwar im Impressum auch eine Telefonnummer an, da könnte man natürlich mal anrufen oder eine E-Mail schicken. Ich weiß nicht, ob das so der beste Weg ist, ob man dieser Seite oder ob es das dann wirklich viel vertrauenswürdiger macht. Sinniger ist es, glaube ich, irgendwo zu schauen, gibt es irgendwie einen Handelsregistereintrag, gibt es irgendwie, wie gesagt, Bewertungen in Drittportalen darüber, kann ich sonst irgendwas darüber finden an Meinungen. Mhm. Man kann sich auch mal die Gütesiegel etwas genauer anschauen, also bei vielen gibt es dann eine Möglichkeit, so ein Gütesiegel wirklich auch zu überprüfen, ob das auch echt ist. Man kann auf der Karte irgendwo Google Maps beispielsweise nachschauen, ob unter der angegebenen Adresse wirklich irgendwie ein Fahrradladen existiert. Naja, und wenn man sich dann eben immer noch nicht so ganz so sicher ist, auf jeden Fall niemals mit Vorkasse irgendwie was kaufen, auch wenn es noch so günstig ist.
So, und jetzt suche ich gerade nach einem möglichst eleganten Übergang von Fahrrad zu einem Router. Fahrradroute, nee, das wäre zu platt. Also da muss es einfach so gehen. Es geht darum, dass anscheinend einige neuere TP-Link-Router immer noch ungefragt Daten zum Geschäftspartner Avira schicken.
Geschwätzige TP-Router.
Ja, da gab es auf Reddit einen Thread. Da hat wohl jemand rausgefunden, dass sein TP-Link Archer AX55 mit WLAN oder Wi-Fi 6 innerhalb von 24 Stunden mehr als 80.000 Anfragen an die Domain savethings.avira.com geschickt hat. Es ist wahrscheinlich, dass darin auch IP-Adressen der Absender enthalten sind, also im Sinne der DSGVO personenbezogene Daten. Teile der Reddit-Community haben dann schon versucht, diese Avira-DNS-Anfragen zu blocken. Allerdings scheint der Router dann gar nicht mehr so richtig zu funktionieren und steckt in irgendeiner Art von Schleife fest. Mhm. Also TP-Link hatte da schon vor längerer Zeit versprochen, das per Firmware-Update abzustellen, aber anscheinend ist das noch nicht wirklich erfolgt.
Ja, wie immer dauert das meistens Jahre, bis sowas dann wirklich gefixt wird, weil es meistens auch gar nicht im Interesse der Leute ist, die solche Sachen initiiert haben. In unserem letzten Podcast hatten wir ja auch darüber gesprochen, dass viele ehemalige Angestellte auch nach ihrer Kündigung oder ihrem Weggang aus einem Unternehmen weiterhin Zugriff auf die IT haben, weil die Unternehmen das einfach nicht im Blick haben oder weil Accounts nicht gelöscht wurden. Ein ähnliches Problem gibt es nun auch anscheinend bei Gebrauchtwagen.
Augen auf beim Gebrauchtwagenkauf.
Ja, genauer gesagt bei vernetzten Wagen, also die mit einer Cloud verbunden sind, was bei modernen Autos ja inzwischen gar keine Seltenheit mehr ist. Mhm. Seit 2018 ist ja der Einbau des automatischen Notrufsystems eCall Pflicht, inklusive Modem und SIM-Karte. Und der Erstbesitzer meldet das Auto also einfach in der Cloud an, nutzt es und verkauft es dann irgendwann. Und ohne die Cloud-Verbindung zum Hersteller beispielsweise zu kappen. Mhm. Und es bleibt damit also weiterhin mit dem Smartphone des Vorbesitzers verbunden. Und der kann dann theoretisch weiterhin aus der Ferne das Auto verriegeln, bei E-Autos den Ladevorgang abbrechen oder überwachen, die Fenster bedienen, auf das Fahrtenbuch oder ganz allgemein auf die Positionsdaten zugreifen. Mhm. Laut den AGBs dieser Remote-Dienste ist ein Erstbesitzer eben auch verpflichtet, bei einem Halterwechsel sich von all diesen Diensten abzumelden. Aber gut, wer liest auch schon AGBs und wer denkt dabei auch daran, wenn man seinen Wagen jetzt verkauft, an solche Dinge. Also, wenn man einen Gebrauchtwagen kauft, sollte man sich das unbedingt genauer anschauen und mal überprüfen.
Wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen, beim Gebrauchtwagenkauf zu fragen, ob das Auto auch in der Cloud abgemeldet ist. Also, das ist ja nur ein Ding, was ganz hinten ansteht, aber das ist ein wichtiger Tipp. Kommen wir zu unserer Rubrik Big Hacks. Auch in den letzten Tagen und Wochen hat es da wieder einige große Unternehmen erwischt. Allen voran anscheinend jetzt sogar Microsoft.
Die Big Hacks des Monats.
Zumindest behauptet, dass die südamerikanische Ransomware-Gruppe Lapsus Dollar, also man habe Microsoft gehackt und Daten von Microsofts internem Azure DevOps Server kopiert. Als Beweis haben sie dann Screenshots und interne Daten veröffentlicht, darunter Ausschnitte des Quellcodes von Cortana und Bing. Insgesamt sogar den Quellcode von insgesamt 250 Projekten, die sie erbeutet haben sollen. Microsoft untersucht das Ganze jetzt und vermutlich gab es da einen Zugang über Unternehmensinsider.
Ja, das ist nicht unwahrscheinlich, dass Lapsus da schon andere Großunternehmen angegriffen hat, zum Beispiel Samsung.
Ja, das war im März, Anfang März, da hat Lapsus Dollar gleich 190 Gigabyte an sicherheitsrelevanten Daten erbeutet, darunter auch die Quellcodes für jedes Trusted Applet von Samsung, die auch die Hardware-Encryption betreffen, sowie eben auch Quellcode zu Samsungs Authentifizierungssystem. All das wurde dann im Netz veröffentlicht. Ob da jetzt wirklich Lösegeldforderungen im Spiel waren, ja, ist jetzt nicht wirklich bekannt.
Und Ende Februar hatte dieselbe Gruppe auch schon Nvidia attackiert, wo man 1 Terabyte an Daten entwendet hat, wenn ich mich recht erinnere.
Die aber bisher wohl noch nicht veröffentlicht wurden. Lapsus Dollar hatte jetzt unlängst angedroht, das wirklich zu tun, sofern Nvidia nicht bezahlt. Außerdem wolle man dann die Infos zu der von Nvidia entwickelten Crypto-Mining-Drossel verkaufen, die in den High-End-Grafikkarten von Nvidia immer noch eingesetzt wird. Dann könnte die damit eben geknackt oder umgangen werden.
Wobei es Ende letzter Woche dann aber wohl erste Verhaftungen gegeben hat. Die britische Polizei hat nach Tipps von konkurrierenden Hackern 7 Teenager im Alter von 16 bis 21 Jahren festgenommen, die in Verbindung mit Lapsus Dollar stehen. Mhm. Anführer der Gruppe soll ein autistischer 16-Jähriger sein, der sei so schnell gewesen, dass die Behörden erst dachten, es mit einem automatisierten System zu tun zu haben. Weitere Spuren führen, wie du schon gesagt hast, auch nach Südamerika. Da sind auch ein paar Leute flüchtig, aber momentan sieht es so aus, als wäre die Gruppe erstmal am Ende. Wo wir aber gerade schon mal beim Thema Ransomware sind, es gibt Neues vom Quackbot.
Dauerthema Ransomware.
Ja, nach neuen Analysen von Sophos wird das modulare Botnet da immer fortschrittlicher und gefährlicher. Die machen eine Besonderheit, die infizieren dich, indem sie sich in reale E-Mail-Kommunikationsstränge wirklich einklinken und dann das einfach zitieren. Dadurch sieht die E-Mail deutlich echter aus, die man bekommt. Mhm. Im Anhang ist es dann die klassische Masche, eine schädliche Excel-Datei mit einem Makro drin. Und ja, nach einer Infektion erfolgt dann ein detaillierter Profilscan, Nachladen von mehreren Modulen. Zum Beispiel gibt es da eins zum Stehlen von Passwörtern, eins für Netzwerkscans und Datensammeln. Oder eben auch eins, das die Zugangsdaten zu E-Mail-Servern ermittelt und dann versucht, darüber Spam zu versenden. Ja, und so eine Botnet-Infektion kann dann eben auch gezielte Ransomware-Attacken einleiten.
Ja.
Am Ende können die Angreifer auch Zugang zu infizierten Systemen verkaufen oder vermieten, wie man das beim Botnet so kennt. Das ist am Anfang relativ schwierig zu erkennen, da sich das Ganze in den bestehenden E-Mail-Verkehr mit bekannten Kontakten wirklich auch einbettet. Das heißt also, es sieht sehr realistisch aus. Man sollte dann bei Anhängen nochmal nachfragen, eben nicht per E-Mail, sondern doch nochmal über den anderen Weg. Und so wie wir eben auch beschrieben haben, auf Absendernamen achten und ganz besonders auf Makros achten beim Öffnen von Dateien.
Wir weisen ja auch immer wieder darauf hin, dass die Zahl der Angriffe auf die IT gerade mit Ransomware massiv zugenommen hat. So sehr, dass Sophos letztens sogar einen Fall beobachtet hat, wo gleich 2 Ransomware-Gruppen gleichzeitig ein Unternehmen angegriffen haben, ohne dass sie sich vorher verabredet hätten.
Das waren die Gruppen Karma und Conti, die gleichzeitig im selben Netzwerk gewütet haben, also mit unterschiedlichen Taktiken. Die sind beide über ungepatchte Microsoft Exchange Server reingekommen. Gut, davor haben wir ja auch schon häufiger mal gewarnt. Die haben dann beide Daten gesammelt, Skripte ausgeführt und Daten verschlüsselt. Zum Teil haben sie sich sogar gegenseitig ihre Erpresserbriefe verschlüsselt. Das Ganze zog sich über Monate hin.
Also ein Albtraum für jede IT. Aber nicht nur die Netzwerke von Unternehmen sind zunehmend Angriffen ausgeliefert, auch unsere Smartphones.
Mobile Security.
Laut Proofpoint haben die Versuche, mobile Malware zu verbreiten, in Europa seit Anfang Februar um 500% zugenommen.
Oh.
Ich meine, schon länger geht ja der Trend in Richtung Mobile und Homeoffice oder Mobile Remote Office.
Mhm.
Oft gibt es auch Angriffe durch Smishing oder SMS-Phishing, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen.
Mhm.
Früher wurden da immer nur Anmeldedaten geklaut, also nur in Anführungsstrichen. Heute gibt es auch Zugriff auf Audio- und Videoaufzeichnungen, Zugriff aufs Mikro und die Kamera, Standortverfolgung. Oder man geht so weit, dass man Daten löscht auf den Smartphones. Also die meiste Malware kommt immer noch direkt aus den App-Stores. Aber inzwischen gibt es immer mehr Kampagnen, die dann über SMS- oder Messenger-Dienste laufen und wo dann einfach irgendwas nachgeladen wird. Ne? Tatsächlich in erster Linie wegen Sideloading über Android-Geräte.
Und wie kann ich mich schützen?
Ja, generell sollte man einfach bei Nachrichten von Unbekannten einfach vorsichtig agieren. Es ist eigentlich immer die gleiche Message. Ne? Niemals auf Links in Textnachrichten klicken, URLs wirklich immer manuell eingeben und über den Standardweg oder über auch Bookmarks gehen oder meinetwegen auch über eine Suchmaschine. Mhm. Aber eben nicht unbedingt direkt auf die Links in den Nachrichten klicken. Und eben niemals auf wirklich unbekannte Nachrichten antworten. Weil dadurch bestätigst du eigentlich auch wieder, ich habe es bekommen, diese Nummer existiert tatsächlich. Und ja, darüber könnte man dann tatsächlich auch Folgeangriffe planen.
Gut, das sagen wir jetzt eigentlich schon fast in jedem unserer Podcasts. Aber da das immer weiter passiert, werden wir auch nicht müde, das immer wieder zu wiederholen, bis es auch der Letzte begriffen hat. Und mit diesen wichtigen Tipps beenden wir unseren 30. SkyTel Podcast. Vielleicht erinnern Sie sich ja dann daran, wenn die nächste suspekte SMS auf Ihrem Smartphone landet. Daher wünsche ich Ihnen, bleiben Sie sicher, und dir, Max, herzlichen Dank für deine Erläuterungen und Infos. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao, Matthias.
SkyTel. Online-Akademie für IT-Sicherheit.